Herzlich willkommen zu Landleuchten, dem Podcast vom Lande, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.
Wir, Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze, sind unterwegs zu Leuten, die das Land bewegen. Vom Vogtland bis Rügen, vom Oderbruch bis in den Harz.
Das Wort Heimat hat ja für viele einen etwas altbackenen Beigeschmack. Aber in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt bringen Nicole Müller und der Verein Heimat bewegen ganz schön Bewegung in die Sache.
Besonders imponiert hat uns, neben einer wirklich beeindruckenden Liste an Projekten und Initiativen, das sehr strategische Vorgehen, mit dem die Vereinsmitglieder ihre ehrwürdige Residenzstadt in die Zukunft begleiten.
Aber der Erfolg bringt auch Probleme mit sich und wir sind neugierig, wie die Ballenstädter diese mit ihrem modernen Heimatverein angehen. Darum haben wir sie in ihrem Vereinsdomizil mitten in der Altstadt von Ballenstedt besucht.
Ja, dann mal los, wo sind wir denn hier?
Ja, herzlich willkommen auf dem Heimathof Gut Ziegenberg in der Altstadt in Ballenstedt. Hier befinden wir uns in unserem Treppenhaus und großem Hofflur und haben hier linker Hand unser Kaffee, künftiges Kaffee, momentan noch mit dem kleinen Lädchen drin, was inzwischenzeitlich dann nochmal umziehen wird in andere Räumlichkeiten. Oben haben wir unsere Herbergszimmer, die jetzt in den letzten Zügen der Fertigstellung sind, und hier rechts haben wir einen Vereinsraum, übergangsweise jetzt als Lager und Werkstatt für alles Mögliche genutzt. Das lag hier vor einigen Wochen alles noch total offen, weil wirklich auch Balken ausgewechselt werden mussten, die Treppe eingesackt ist und das wirklich eine sehr alte Treppe ist, die unter Denkmalschutz steht und wir das auch alles gern so erhalten wollten. Und deswegen bin ich ganz stolz darauf, dass das so schön geworden ist und dass wir die ganzen alten Elemente hier wieder zum Vorschein bringen konnten.
Na, und über das Team, das hier noch so viele so andere Sachen macht, werden wir uns jetzt gleich unterhalten. Komm, wir suchen uns mal eine Ecke, wo wir das machen können. Sehr schön. Dann schönen guten Tag nochmal. Wir sind heute bei der Nicole Müller und beim Verein Heimat bewegen in Ballenstedt. Und Nicole, vielleicht zum Anfang, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn und was machst du hier eigentlich?
Ja, ich bin Nicole und bin Mutter dreier Kinder. Und ich bin ja eigentlich von Herzen Ballenstädterin. Ich bin hier aufgewachsen im Nachbarort von Ballenstedt, mit der 5. Klasse hier aufs Gymnasium gegangen, von daher sehr fest mit dem Ort verwurzelt. Bin nach dem Abitur für kurze Zeit zum Studieren mal ein bisschen weiter weggegangen und habe den Kirchturm verlassen und bin aber nach dem Studium wieder zurückgekommen, weil ich auch meinen Mann hier schon, also damals noch mein Freund, jetzt mein Mann, hatte und mir das auch nicht vorstellen konnte, hier wegzugehen. Und habe mit einer Initiative von anderen Frauen, also damals noch alles Frauen, mittlerweile auch ein paar mehr Männer, den Verein Heimat bewegen gegründet, 2017, und bin seitdem die Vorstandsvorsitzende des Vereins.
Für Leute, die das hier jetzt nicht so kennen, also vielleicht im Namen Ballenstedt mal gehört haben, aber eigentlich nichts wissen über den Ort, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist denn Ballenstedt so?
Ballenstedt hat eine ganz ehrwürdige Geschichte, sage ich immer. Und Ballenstedt hat eine sehr starke Verbindung zu Berlin und Brandenburg. Das heben wir auch immer gerne hervor, dass wir Ballenstädter, oder dass die Berliner ohne die Ballenstädter eigentlich gar nicht da wären, weil ein berühmter Sohn Ballenstedts, Albrecht der Bär, der Markgraf von Brandenburg war und eben aus Ballenstedt kommt, hier auch beerdigt ist. Und das macht uns natürlich stolz, ja, so diese Grundgeschichte. Ansonsten ist Ballenstedt einfach ein schöner alter Residenzort, sieht man auch an der Architektur, hat eine wunderbare Nähe zur Natur, in den Wald hinein sind es zu Fuß, also von mir zu Hause sind es zu Fuß 5 Minuten, dann bin ich mitten im Wald. Ja, Ballenstedt ansonsten ist... Also viele, ich habe meine Schwestern sagen immer, hier ist nichts los. Die kommen aus Potsdam, ja, da hat man so ein bisschen eine andere Vorstellung vom Lifestyle. Das ist sowas, was wir hier nicht vermissen. Also sicherlich ist es so, dass es zu DDR-Zeiten, gerade zu DDR-Zeiten hier sehr viel mehr Orte für Gemeinschaft und Begegnungen gab. Also wenn man so an Cafés denkt oder Gaststätten, Kultur, gab es hier zu DDR-Zeiten wahnsinnig viel. Auch viel mehr Menschen, die man gesehen hat, als das heute der Fall ist. Aber ich möchte mal sagen, wir wachsen so mit der Zeit. Das ist jetzt etwas, was man jetzt nicht mehr so offensichtlich vermisst. Das ist eher so unterschwellig, aber dann eben auch der Grund dafür ist, weswegen wir bestimmte Sachen auch in unserem Vereinstun wieder anschieben, um Orte der Begegnung zu schaffen, weil wir doch eben auch merken, nur sich in den eigenen vier Wänden zu treffen und mit den Freunden und dem Freundeskreis, das ist eben dann doch irgendwie nicht alles. Ja, da gibt es noch mehr.
Was bist denn du für ein Jahrgang, wenn ich mal fragen darf? Du bist doch auch nachwendig.
Ich bin also 82 geboren. Ich habe die Wende natürlich miterlebt, aber nicht bewusst. Also das war für mich, ich kann mich an Dinge noch erinnern, gerade 1. Mai und Altpapier sammeln und so kleine Details, aber nicht so sehr viel. Ja, so dass ich bin schon eher geprägt von der Nachwendezeit und den ganzen Einbrüchen, die es dann auch gab, also auch im Familienumfeld, ja, mit Wegbruch von Arbeit und Arbeitslosigkeit und die Sorgen und Nöte, die damit zusammenhängen, ja.
Und wenn man dann so aufwächst in Ballenstedt, erzähl mal ein bisschen, was kannst du dich erinnern, so 5. Klasse?
Also meine Erinnerungen, die rühren daher, dass ich hier zum Gymnasium gegangen bin, dadurch ja so meinen Klassenverbund hatte, meine Clique und oder meine Gang und mit denen halt sehr viel unterwegs war an verschiedenen Orten wie der Kunstteich. Das ist ein See mitten im Wald, kein offizieller Badesee, aber da hat man sich getroffen in der Altersspanne und hat da den Tag verbracht. Oder wir hatten das Mirage, eine Disco, eine sehr große Disco, die für mich was ganz Tolles war, weil ich konnte dann immer zur Kinderdisco, Jugenddisco hin. Eine riesengroße überregionale Disco, da sind die von Nordhausen, also über den Harz hinweg hier nach Ballenstedt gekommen. Und da hatten wir Jugenddisco, Kinderdisco und dann gab es das Haus der Jugend, hieß das hier, bei uns nur das Haus, eben auch ein Wochenend-Tanzlokal. Da war ich dann schon ein bisschen älter. Der Schlosspark ist auch so ein ganz beliebter Treffpunkt für heute noch, für Jugendliche, wo wir dann auch saßen an den Wasserkaskaden und da unser Gläschen Wein getrunken haben, ja, oder Wein aus der Flasche damals noch, wenn man das so macht mit 16 oder 15. Ja, das sind so die Erinnerungen, mit denen ich mich darum im Kopf rum. Schlage.
Und hast du immer gewusst, dass du immer hier bleiben willst oder wolltest du eigentlich weg?
Nee, also ich wollte weg. Ich wollte, ich habe mein anderer Teil der Familie von väterlicherseits, die wohnen in Potsdam. Und da habe ich ja auch Ferien zu Jugendzeiten immer verbracht und fand das ganz toll. Ja, war da im Filmpark Babelsberg, habe da Ferienarbeit gemacht und sowas. Und wollte nie hier bleiben, um Gottes Willen, ja. Und wollte in die Großstadt. Ich fand das halt ganz toll. Ja, so die sind halt alle anders und da gibt es so vieles und Tolles zu entdecken. Ja, und das hat ja auch dafür gesorgt, dass ich, als ich dann das Abitur hatte, mir einen Studienplatz ausgesucht habe, der eben nicht hier in der Nähe ist. Also ich war in Göttingen, ist jetzt auch nicht so mega weit weg, aber schon halt ein bisschen was anderes. Und ja, und habe dann eigentlich erst in der Studienzeit so festgestellt, als ich dann auch herausstellte, dass das, was ich habe Soziologie und Medienwissenschaften studiert, dass ich dann während des Studiums für mich festgestellt habe, das macht jetzt zwar Spaß, also inhaltlich ist das irgendwie toll, aber alles das, was ich damit mal machen kann, so um Geld zu verdienen, das bringt mich eigentlich immer weiter weg und bringt mich tatsächlich in die Großstadt und irgendwie will ich nicht. Ich habe dann doch auch dort während meiner Studienzeit trotz des Studentenlebens meine Heimat und meine Familie und Freunde vermisst und war eigentlich irgendwie jedes Wochenende dann halt zu Hause. Also nicht zu Hause bei den Eltern, sondern halt hier in Ballenstedt. Ja, und habe das Studium dann auch tatsächlich abgebrochen und dann mir nochmal hier in der Gegend einen Studienplatz gesucht für was anderes, wo ich dann wusste, gut, jetzt kriege ich kein BAföG mehr, muss ich selbst finanzieren, muss auch arbeiten gehen nebenbei, von daher kann es jetzt nicht großartig weit weg sein. Und bin seitdem hier nicht mehr weggekommen.
Und kannst du sagen, was dir gefehlt hat?
Ja, mir hat der Menschenschlag gefehlt, also so wirklich die Art und Weise, wie ich die Menschen kenne, mit denen ich aufgewachsen bin. Also das war halt in Göttingen für mich schon noch was, also das war was ganz, ganz anderes. Vielleicht auch dadurch, dass in so einem Studienort kommen ja Menschen aus unterschiedlichsten Regionen zusammen, ja. Und da hatte ich irgendwie nie so die Basis mit irgendjemandem gefunden. Ich hatte nun auch niemanden, der irgendwie hier aus der Region kam oder aus dem Osten kam. Göttingen ist ja nun auch Niedersachsen. Ja, das ist ja auch nochmal, also das spielte da vielleicht auch ein bisschen mit rein. Und da habe ich nicht so richtig Fuß gefasst. Und das hat mir gefehlt, auch so diesen Austausch zu haben mit Gleichgesinnten und so eine, ja, miteinander so eine Verbindung zu haben und eine gemeinsame Geschichte. Was dann dafür gesorgt hat, dass ich gesagt habe, gut, warum auch? Also warum muss ich das verlassen, wenn ich es alles hier habe? Ja? Familie, Freunde, Mann. Ja.
Und dann bist du also doch hier geblieben?
Dann bin ich doch hier geblieben, ja.
Und dann habt ihr diesen Verein gegründet, ich glaube auch aus diesem Freundeskreis heraus, mehr oder weniger. Ne? Ja. Und warum habt ihr das denn gemacht? Irgendwas fehlte euch. Also erst kommst du zurück, weil dir was fehlte und das hast du dann hier gefunden und dann gründest du den Verein, weil wieder irgendwas fehlte, oder warum habt ihr das gemacht?
Ja, also ja, der ein Teil war, glaube ich, der Punkt, weil was fehlte, weil so dieses positive Miteinander gestalten fehlte. Also wir haben viel uns auf das zurückbesinnt oder an das erinnert, was wir mal hatten und was jetzt nicht da ist. Ich glaube, ein großer Motor waren die Kinder, die eigenen Kinder, weil wir dann auch gesagt haben, ja, wenn die mal älter sind, also jetzt sind die ja noch klein, jetzt haben die noch alles, aber wenn die mal wirklich so jugendlich sind, was machen die denn dann hier in Ballenstedt? Also das, woran wir uns erinnern und wovon wir so blumig und sprudelnd erzählen, das können die ja gar nicht mehr erleben, weil diese Orte gibt es alle nicht mehr und es gibt auch keine Ersatzorte. Ja, eigentlich war das der Hauptmotor.
Kannst du beschreiben, was ihr denn eigentlich erreichen wollt mit dem Verein? Was ist euer Ziel oder euer Vereinszweck?
Ja, vielleicht darf ich da noch ein bisschen ausholen.
Bitte.
Zu der Runde, aus dem es entstanden ist. Wir hatten, also es war konfus, ja, was wollen wir denn, also die Frage haben wir uns auch gestellt, was wollen wir denn jetzt eigentlich konkret? Wir wissen, was wir können und was jeder beisteuern kann, aber was wollen wir denn? Wir wollen ja eben nicht nur ein neues Haus der Jugend aufbauen, damit unsere Kinder tanzen gehen können, sondern eigentlich wollen wir doch mehr. Und um das so rauszufinden, was wir denn eigentlich wollen, gesagt, wir müssen uns irgendwie mal wie zu so einer Klausurtagung verabreden und müssen das richtig müssen das mal konzeptionell angehen und auch mit professioneller Unterstützung und Moderation und sind dann weggefahren, haben uns ein Wochenende Zeit genommen und sind zur Burg Bodenstein ins Eichsfeld gefahren, das kennen wir aus dem familiären Umfeld, und haben uns da ja eingeschlossen und haben dann wirklich konzeptionell gearbeitet und haben eben solche Fragen gestellt. Ja, was will denn jeder Einzelne? Warum bringst du dich jetzt eigentlich ein? Und was ist so dein Part? Und haben aus diesem Wochenende heraus verschiedene Säulen entwickelt für unser Tun. Und diese Säulen, die finden sich jetzt auch hier in diesem Gutshof wieder, in diesen einzelnen Bereichen, die hier entstehen sollen. Aber wir haben darüber hinaus eben auch festgestellt, dass es das eine, das Individuelle, was jeder reinbringt und was jeder individuell vielleicht für ein Ziel hat, aber uns eint eigentlich so eine große Klammer darüber. Ja? Wir machen das halt nicht für uns, ja, wir machen es irgendwie für unsere Kinder. Aber wenn man es noch einen Schritt weiter denkt, machen wir es eigentlich für die Gesellschaft, weil wir eben möchten, dass so wie sich diese kleine Gruppe von 5 Menschen zusammentut, wir versuchen wollen, Menschen zu finden, die eben auch ihre Kompetenzen und Fähigkeiten auf diesen Haufen noch mit draufpacken und dann gemeinschaftlich mit diesen Leuten zu schauen, was können denn noch für Säulen entstehen? Also nicht nur die 5, die wir jetzt für uns entwickelt haben und die wir jetzt hier in diesen Hof reinbringen, sondern mit jeder Person und jeder Institution und jedem Akteur, der reinkommt, kommt ja wieder ein Stückchen mehr Individualität rein und vielleicht auch eine andere Zielrichtung und andere Vernetzung. Und gemeinsam entwickeln wir daraus für den Ort Projekte und Ideen, die der Ort haben möchte und die auch die Menschen in dem Ort haben möchte, an denen sie gemeinsam arbeiten. Und das ist eigentlich die Grundintention des Vereins Heimat bewegen, dass wir als Netzwerk fungieren und als Plattform, wo dieses Zusammenkommen möglich ist und was wir flankieren und begleiten.
Und wie macht ihr das jetzt?
Also mittlerweile betreuen wir und begleiten wir schon diese ganzen kleinen Pflänzchen, die entstanden sind aus dieser Netzwerkarbeit. Wir haben unterschiedlichste Kooperationen mittlerweile ins Leben gerufen. Soll ich das alles erzählen?
Du sollst jetzt mal erzählen, ja bitte, das ganz, nicht vielleicht, also aber mal so, gib uns mal einen Überblick, was ihr jetzt wirklich so alles macht.
Das ja, okay. Ja, also wir haben verschiedene Kooperationen ins Leben gerufen. Wir haben eine Kooperation mit der Kirchgemeinde in Ballenstedt. Da geht es darum, die Kirche im Dorf, das Dorf in der Kirche heißt das. Da arbeiten wir mit der Kirchgemeinde zusammen, um einen Ort in einem Ortschaftsteil von Ballenstedt in Opperode die Kirche in eine Umnutzung zu überführen. Also die Menschen auch darin zu begleiten, die Kirche, die sie als Ort für Gottesdienste kennen, ein bisschen zu lockern und da auch was anderes reinzudenken, also auch andere Perspektiven zu entwickeln und dort ja, Leerstand, also die Kirche steht nicht grundsätzlich leer, aber wird eben nur dreimal im Jahr noch bespielt und wenn da keine andere Möglichkeit gefunden wird, wie die Kirche genutzt werden kann, dann wird die irgendwann halt zumachen. So, das ist zum Beispiel ein Kooperationsprojekt. Dann haben wir jetzt gerade ganz frisch ein Kooperationsprojekt in unserem Gemeinschaftsgarten verortet, hier bei uns auf dem Heimathof Gut Ziegenberg. Wir haben dafür jetzt eine Kita und zwei Senioreneinrichtungen und auch die Kirchgemeinde wieder mit im Boot und uns und eventuell sogar noch den Hort oder ein Hort in Ballenstedt. Und entwickeln da gemeinsam die Idee eines Gemeinschaftsgartens. Also wir als Verein stellen die Flächen sozusagen zur Verfügung und begleiten auch dort wieder dieses entstehende Netzwerk und diesen gemeinsamen Weg, den alle jetzt neu gehen und wo sich alle neu finden und Dinge machen, die sie noch nie gemacht haben in ihrem Leben. Das machen wir. Also das ist auch total spannend zu sehen gerade, wie sich das entwickelt. Ja, dann haben wir als weiteren großen Projektbaustein immer unseren Kunstkurort Zauberberg. Haben wir im 2019 das erste Mal gemacht. Das ist ein großes Kunst- und Kulturfestival. Das ging über ein ganzes Wochenende. Auf dem großen Ziegenberg in Ballenstedt, das ist ehemalige nationalpolitische Bildungsanstalt zu NS-Zeiten und zu DDR-Zeiten, dann SED-Bezirksparteischule, immer abgeschottet von der Bevölkerung. Also sowohl zu NS-Zeiten als auch zu DDR-Zeiten ist man dort als normaler Bürger nicht hingekommen. Ja, und von daher kursierten da auch immer so diese, was ist passiert denn da oben? Und es ist so ein bisschen außen vor. Und da haben wir mit einem befreundeten Verein aus Magdeburg, dem Kulturanker e.V., so ein Tandemprojekt gemacht, weil die haben in Magdeburg über Jahre schon Erfahrungen in Leerstandsbelebungen mit Kultur gemacht und sind da halt gut aufgestellt. Und die haben wir uns an die Hand geholt, weil wir gesagt haben, wir würden einfach gern diesen Ort dort wieder ins Bewusstsein holen, vielleicht auch irgendwie dadurch eine Nachnutzung anstoßen und wenn es in Richtung Gedenkstätten oder sonst irgendwas geht, weil es einfach wichtig ist, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen, was ist da passiert, ja, sowohl zu der einen Zeit als auch zu der anderen. Ja, mit Kunst und Kultur kann man da vielleicht auch nochmal einen anderen Zugang schaffen, gerade bei solch schwerwiegenden Themen. Und mit dem Kulturanker e.V. haben wir das zusammen dann tatsächlich auch gemacht für ein Wochenende, was wirklich toll gewesen ist, weil wir auch erstmal eine Reichweite erreicht haben, die wir so alleine hätten gar nicht hinbekommen ohne deren Hilfe. Und dadurch auch nochmal Menschen gewonnen haben, die wir sonst mit unseren Vereinstätigkeiten, die wir bis dahin gemacht haben, gar nicht erreicht hätten. Ja, also das war wirklich unser erstes Kunst- und Kulturprojekt und dann gleich so ein riesengroßes. Da hatten wir höllisch Respekt vor, auch vor dieser ganzen Akquise der Fördermittel und der Abrechnung. Also das waren um die 50.000 Euro, die wir da an Projektbudget hatten. Das, ja, da ist uns manchmal schon der Arsch aufs Grundeis gegangen. und ja, also das ist rückblickend immer das, was ich total gern erzähle, weil uns das unglaublich stolz gemacht hat und auch ganz doll zusammengeschweißt hat mit den Akteuren hier vor Ort. Weil ich glaube, nicht nur wir selbst haben uns das nicht so richtig zugetraut, dass wir das hinkriegen, sondern auch die hier der Ort und die mit uns noch gar nicht so richtig was anfangen konnten. Was ist denn das jetzt eigentlich für eine Truppe da in der Altstadt, die den Hof gepachtet haben? Was machen die denn eigentlich überhaupt? Die haben uns immer nur gesehen, ja, das sind halt die Frauen, ja, die so die neuen Landfrauen in Anführungsstrichen. Und dann wurde erstmal so wirklich offenbar, was wir leisten können und was da geleistet wurde, und haben da auch von den Helfern ganz unterschiedliche Menschen ansprechen können, die uns dann wiederum ja für weitere Projekte dann ganz anders aufgeschlossen gegenüberstanden. Also von daher glaube ich, für uns ein wichtiger Meilenstein, dieses Projekt.
Okay, und dann weiß ich, ihr habt auch noch also ein Obstwiesenprojekt und noch dieses und noch jenes und so. Seit wann gibt es den Verein?
Seit 2017 gibt es uns, Ende 2017. Ja, wir hätten auch noch ein paar weitere. Also ich könnte jetzt, glaube ich, locker eine Stunde nur erzählen von den Projekten, die wir machen, die wir natürlich nicht alleine machen. Es sind ja auch immer, also oft sind es, klar, wir haben eigene Ideen, machen eigene Projekte, aber oft sind es auch Kooperationsprojekte, die wir mit anschieben und die wir vielleicht auch mit begleiten. Also wir haben jetzt ein Jugendbeteiligungsprojekt, was wir mit der Stadt zusammen machen, um partizipative Projekte und Prozesse zu entwickeln für die Stadt. Was wir aus dem Grund halt unterstützen, weil wir ja auch merken oder nicht merken, also das ist uns von Anfang an bewusst, dass wir die Menschen einfach partizipativ einbinden müssen, wenn wir möchten, dass die sich aktiv in irgendeiner Form beteiligen. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir dafür die Kinder und Jugendlichen brauchen, weil natürlich kann man auch erwachsene Menschen, die mit einer anderen mit einem anderen Selbstverständnis aufgewachsen sind, wie ich mich in Gemeinschaft einbringe, irgendwie dazu bewegen, dass sich da Verhaltensänderungen ergeben. Aber das ist halt ein langer Weg. Ja, das ist sowas, wo wer weiß, ob wir da irgendwann noch mal von profitieren. Und da braucht man schon, also man braucht die jungen Leute und die Kinder und die Jugendlichen, die einfach so, also die da reinwachsen und für die das was völlig Normales ist und Selbstverständliches ist, mit sich einzubringen und mitzubestimmen.
Und naja, und es geht ja jetzt von bis, ne? Also von Garten und Gastronomie und hier noch und da noch und da. Das ist ganz schön viel. Kannst du sagen, gibt es so ein übergeordnetes Thema für das alles eigentlich? Oder macht ihr einfach, wozu ihr gerade Lust habt? Oder?
Na, das übergeordnete Thema ist so unser das Heimatlabor, haben wir das genannt. Das ist so die Klammer, die über allem steht, weil wir, also das Heimatlabor hat so dieses Konzept eines Reallabors, in dem wir mit unterschiedlichen Akteuren aus Wissenschaft, aus dem öffentlichen, also aus dem kommunalen Leben, Politik, Schulen, Hochschulen, Bürgerschaft zusammenkommen und gemeinsam an Themen arbeiten, die für uns wichtig sind.
Das klingt ja unheimlich strategisch. Habt ihr, also gut, ihr habt schon dieses Wochenende gemacht, wo ihr euch überlegt habt und so weiter. Normal ist das nicht für so Vereinsgründungen, das wisst ihr schon, ne?
Ja, das weiß ich schon. Ich glaube, das ist auch deswegen so strategisch, weil ich selbst komme halt aus so einem beruflichen Kontext und ich war 10 Jahre lang Stabsstelle eines Vorstands einer großen Einrichtung hier in der Region im Gemeinden- und Sozialwesen. Und das ist halt ein Riesentanker, sag ich immer, ja, gewesen, riesengroßes Schiff. Und von daher weiß ich, warum es wichtig ist, strategisch zu denken. Ja, und also das war mir immer ein Anliegen hier, zu sagen, also wir müssen von Anfang an das richtig durchdenken und dann einen Plan haben, worauf unsere Werte fußen. Weil das ist nachher, also das ist wirklich das A und O, worauf das Ganze basiert, wenn das auch schnell wächst, ist es das, worauf man sich immer, also zu diesem kleinsten gemeinsamen Nenner, verständigen können muss. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung.
Ja, genau. Und der Hof ist ja, also das Heimathof Gut Ziegenberg ist ja ein Baustein, aber was ihr eben da alles macht, diese ganzen vielen Dinge, das ist ja schon was, was auch sehr stark in den Ort reinwirkt, und also nach Ballenstedt in die Stadt reinwirkt, und das soll es ja auch.
Ja, definitiv.
Was sagen denn die anderen dazu? Also ich meine, es gibt ja eine Stadtverwaltung und es gibt andere Vereine. Wie läuft denn das so?
Mittlerweile läuft es gut. Wir hatten da, ja, wie, ich glaube, das ist normal, dass man so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten hat, eben weil das, also für uns war es schon von Anfang an sehr schwer, das, was wir hier tun, in drei Sätzen irgendwie zusammenzufassen. Und das so in meiner Wahrnehmung heutzutage so ist, die Informationen müssen kurz und knackig sein, damit die Leute das lesen und sich dafür interessieren. Und das konnten wir von Anfang an nicht. Also das war von Anfang an schon recht komplex, und es ist uns von Anbeginn schwer gefallen, das, was wir vorhaben und machen wollen, irgendwie in drei Sätzen zu schreiben. Und überall ploppte halt immer Heimat bewegen auf, irgendwie als Kooperationspartner, aber keiner konnte uns irgendwo in irgendeine Schublade reinstecken. Ja, das ist jetzt ein Verein. Vereine gibt es irgendwie 70 Stück in Ballenstedt. Aber der, ja, was machen die denn da eigentlich? Es war nicht so wirklich greifbar, und es war für uns auch nicht wirklich erklärbar. Und wir haben irgendwann aufgegeben, und also aufgegeben nicht, wir haben irgendwann bewusst gesagt, dann ist das halt so. Also wir können das jetzt nicht, wir können es in keine Schublade pressen, weil die gibt es dafür nicht. Und wir müssen schauen, wie die Leute zu uns finden und über welche Wege. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich so oft überall aufploppen, dass dann die Menschen es schaffen, das irgendwie zusammenzubringen. Und so ähnlich war, glaube ich, auch die Wahrnehmung bei der Stadtverwaltung und auch beim Bürgermeister selbst, der nun einen Vorsprung hat, eigentlich anderen gegenüber, weil er auch Mitgründungsmitglied des Vereins war. Aber der auch von sich immer gesagt hat und auch heute das zum Teil noch tut, wir haben halt so eine Schnelligkeit in der Entwicklung und Umsetzung von Projekten, und dieses Netzwerk wächst so extrem. Der Außenstehende hat Schwierigkeiten, dieses Gesamtkonstrukt zu verfolgen. Und ich glaube, das ist einfach das, was man als Anspruch gar nicht haben darf. Also dieses, weil das fällt ja uns als Vorstand selbst schwer, alles im Blick zu haben. Ja, man hat eben Schwerpunkte, wo ich mich genau auskenne, und bei den anderen muss ich einfach vertrauen, dass das läuft, und da weiß ich grob, was läuft. Aber wenn ich jetzt als Außenstehender den Anspruch habe, verstehen zu wollen, wie dieser Verein funktioniert, ist das, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Ja, und das das musste sich, glaube ich, bei uns allen, also bei uns als Verein und als Vorstand, als auch bei den Außenstehenden erstmal entwickeln, dass das gar nicht das Ziel ist.
Und jetzt gerade nochmal im Verhältnis zur offiziellen Seite, also zur Stadtverwaltung oder Gemeindeverwaltung, die haben ja auch einen Auftrag der Regionalentwicklung und so weiter. Es ist ja auch vieles von dem, was ihr hier vielleicht macht, ist ja eigentlich auch zumindest auch deren Revier. Gibt es ja auch manchmal so ein Gefühl von Konkurrenz, jetzt gar nicht so sehr von eurer Seite, aber von der anderen Seite? Oder stehen die da mit offenen Armen und sagt, endlich kommt ihr und macht hier mal?
Nee, mit offenen Armen stehen die da nicht. Das ist aber nicht, also es gibt dieses, ich möchte sagen, es gibt dieses Revierdenken, aber es ist nicht... Das ist nicht bewusst und das ist auch nicht böswillig gemeint. Das, oft ist es dieses, also wir sind halt sehr schnell in dem, was wir tun. Ja, wir sind schnell im Ideen entwickeln und wir haben einfach eine ganz andere Struktur, wie wir Dinge umsetzen können, und müssen uns nicht an irgendwelche Hierarchien halten, ja, wie das jetzt vielleicht in der Verwaltung unter Mitarbeitern ist, und müssen uns auch nicht an... Ja, also die Regularien, an die wir uns halten müssen, die sind vergleichsweise gering, ja. Und von daher haben wir natürlich ein wesentlich agileres Vorgehen, als das in einer Verwaltung möglich ist. Und ich glaube, das überfordert manchmal einfach die Mitarbeiter in der Verwaltung. Und es braucht, also so haben wir es zumindest erlebt, es braucht so ein bisschen Übersetzungsarbeit. Wir hatten aber das Glück, eben durch den Bürgermeister, den wir halt kennen und der auch Gründungsmitglied war, der an manchen Stellen so ein bisschen so eine moderierende Funktion eingenommen hat und da an Stellen mit dazwischen gegrätscht ist, notgedrungen, ja, weil wir dann auf ihn zugekommen sind, wenn wir an bestimmten Dingen nicht mehr weitergekommen sind, zu sagen, hier, so kann das jetzt nicht gehen, wenn wir da jetzt was rausentwickeln wollen, dann brauchen wir nochmal das Gespräch.
Und ist es manchmal auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ihr seid ja recht gut im Mittelakquirieren, ihr kennt euch auch aus, weil ihr eben diese Expertise habt und mitbringt und so. Das heißt, ihr habt oft auch die nötigen finanziellen Mittel für diese ganzen tollen Projekte, die ihr so macht. Aber es ist vielleicht, weil das so aufgestellt ist, wie es ist, ihr habt, macht das ja nicht für euch, das hast du ja auch gesagt. Und dass dann so ein bisschen so ein Misstrauen kommt, warum machen die das überhaupt? Was wollen die eigentlich?
Na, Misstrauen glaube ich weniger, sondern eher, ja, also ich glaube so ein bisschen eine Portion Neid ist halt auch mit dabei, weil eben, das hatten wir vorhin schon, der Außenstehende ja nicht mitbekommt, was wir da alles reinstecken, ja, an Zeit und Kraft und wie wir halt funktionieren, wie wir das leisten können. Also der Außenstehende sieht, zugegeben, seit 2017 bis heute ist da extrem viel entstanden. Wie machen die das? Ja? Also da gibt es so die eine Seite, die sagt, na, die müssen ja Zeit haben, das zu machen. Dahinter fragt auch keiner, ob wir berufstätig sind oder ob man Familie hat, sondern da heißt es eben, ja, die haben halt unheimlich viel Freizeit und deswegen können die das machen. Und wieder andere sehen halt, ja, wir kriegen extrem viel Fördergelder und sind ja scheinbar irgendwie privilegiert. Das sorgt natürlich irgendwo auch für neidische Stimmen hier vor Ort, weil das eben nicht, weil es nicht hinterfragt wird und weil die Leute nicht sehen, was wir dafür leisten und wie viel Zeit wir da ans Bein binden. Ja? Mit zig Anträgen, wo man ja auch eine Quote von weiß ich nicht wie viel Prozent hat, die eben nicht durchgehen. Ja,
ja. Und dann habt ihr jetzt ja noch, also das hast du auch schon angedeutet, sozusagen die Schwierigkeiten, die sich jetzt aus dem Erfolg ergeben. Na, also ihr wächst sehr schnell, ihr wisst gar nicht wohin vor lauter Ideen. Es kommen jetzt auch immer mehr Leute zu euch. Das sollte ja auch so sein. Ihr wollt ja netzwerken und ihr wollt ihnen auch helfen. Aber das ist halt auch, also die Gefahr, sich zu verzetteln, ist sehr groß und dann gar nichts mehr richtig zu machen. Ne? Und auch wenn immer mehr Leute kommen, wie geht ihr jetzt damit um? Was sind so Ansätze, wie ihr das sortiert und löst?
Ja, an dem Punkt sind wir jetzt tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir müssen für uns jetzt lernen, Grenzen zu ziehen. Also es ist ja schön zu sehen, dass die Leute, dass uns die Menschen wahrnehmen und dass sie auch nach und nach verstehen, was unsere Mission ist und was wir leisten können. Und die kommen dann natürlich mit Ideen und Kooperationsprojekten und Vorschlägen und wollen uns als Partner mit in ihrem Tun haben. Das ehrt uns auch total. Aber unsere Zeit und Kraft ist ja nicht unerschöpflich. Ja? Von daher haben wir auch für uns jetzt gemerkt, also so gerade so die, ich sag mal, die so die Motoren sind in dieser Netzwerkarbeit, müssen wir irgendwie lernen, uns abzugrenzen. Und wir können es ja auch nicht, wir können das nicht immer umsonst machen. Ja? Also weil wir müssen da auch im Sinne des Vereins denken. Natürlich ist immer ein Standbein die Fördermittel, aber es gibt ja viele Ausgaben, die nicht Fördermittel, also wo man auch keine Fördermittel bekommt, ja. Und gerade wenn wir auch den Hof als Ganzes sehen, für uns auch immer klar war, dass wir brauchen ein gesamtwirtschaftliches Konzept und das kann nicht nur aus Fördergeldern bestehen, sondern es muss auch aus Einnahmen bestehen und der Verein muss wirtschaften können und wie ein Wirtschaftsunternehmen. Und von daher ist eben alles das, was wir auch an zusätzlicher Leistung reingeben über diesen eigentlichen Vereinszweck hinaus, etwas, wo man sagt, wir müssen das irgendwie verpreislichen, wir müssen das abgrenzen für uns und sitzen da aktuell auch gerade dran, diese Beratungsleistung und dieses Coaching, was wir mit den Menschen machen und mit der Stadtverwaltung oder mit welchen Akteuren auch immer, die zu uns kommen, eine Systematik zu entwickeln, bis wohin wir sagen können, das ist jetzt was wir ehrenamtlich reingeben können, auch für den Ort und für die Gemeinschaft. Aber ab welcher Stelle muss es denn auch zu welchen Konditionen verpreislicht werden? Das ist jetzt gerade so ein großer Meilenstein und ganz wichtig, weil wir den dann auch natürlich in der Außenkommunikation dann brauchen. Ja, dass man das von vornherein auch deutlich machen kann, dass wir sagen, ja, wir sind für vieles offen und wir entwickeln auch unter den und den Rahmenbedingungen mit. aber es kann eben nicht für jeden, also zum Beispiel ein Wirtschaftsunternehmen, was kommt und was dann mit unserer Begleitung möglicherweise auch Geld verdient, ja, das können wir nicht kostenfrei bedienen. Das geht einfach nicht. Ja, da hat man dann auch irgendwann Probleme mit der Gemeinnützigkeit.
Ja, es ist nicht leichter, die Balance zu finden. Ja, jetzt habe ich noch einen größeren Punkt und das ist das Wort Heimat. Na, der Verein heißt Heimat bewegen. Ihr seid alle von hier, ne? Dann ist es der Heimathof Gut Ziegenberg, das Heimatlabor. Seid ihr denn auch ein Heimatverein?
Ja, das ist immer die Frage, wie man Heimatverein definiert. Ja? Also so wie ich Heimat verstehe, sage ich für mich, ja, wir sind ein Heimatverein. Ja? Wir beschäftigen uns mit Dingen in und für unsere Heimat.
Also das, was man landläufig unter Heimatverein versteht, ist ja mehr sowas traditionsbezogenes, ne? Ein bisschen rückwärtsgewandtes, bewahrendes, ne? Trachtengruppe oder das Dorfmuseum oder so. Ich habe jetzt den Eindruck, das ist für euch auch schön, das gehört schon irgendwie dazu, ne? Ihr seid ja auch stolz auf die Geschichte und so, aber eigentlich seid ihr, oder ist euer Heimatverständnis ja eher was in die Zukunft gewandtes?
Ja, definitiv, aber das geht eben nicht ohne die Betrachtung und das Miteinbeziehen der Vergangenheit. Und ich glaube, beides darf nebeneinander existieren und beides ist auch total spannend, miteinander zusammenzubringen. Also ich kann die Zukunft nicht ohne die Vergangenheit betrachten und ich finde es ganz wichtig, dass das mit drin ist und dass man sich mit dem, was einen ausmacht, und das sagte ich ja, also für mich ist es so das, was ich als Kind und Jugendlicher erlebt habe, auch die Werte, wie ich mich einbringen konnte, diese Erfahrungen, die ich da sammeln konnte und die mich geprägt haben, das ist ja was Vergangenes. Ja? Und das stärkt mich ja aber auch für die Zukunft und um meine Heimat zu gestalten für die, die da nach mir kommen oder mit denen ich in der Gegenwart zusammen bin und für die, die eben danach kommen und das dann erleben, wie es gehen kann.
Das ist doch ein schöner Schluss, oder? Dann danke sehr herzlich für dieses sehr ausführliche und ich weiß, in turbulenten Zeiten auch nicht ganz leicht zu arrangierende Gespräch.
Ja, sehr gern.
Es war sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Ja, bitte.
Landleuchten, der Podcast, wird produziert von Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze. Musik und Tonbearbeitung macht Andreas Fuchs. Und das Ganze passiert im Auftrag des Vereins Neuland gewinnen. Mehr Artikel, Inspiration und Wissen für Leute, die auf dem Land etwas machen wollen, gibt es auch auf landlebdoch.de und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal auf dem Land, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.